Liebe Gemeinde, es ist uns eine sehr große Freude, heute in eurer Mitte zu sein, diesen Tag des Herrn mit euch zu verbringen und euch alle persönlich kennenzulernen. Ich nehme liebe Grüße mit aus Frankfurt. Wisst, dass wir als Gemeinde euch sehr verbunden sind und in unseren Gebetsstunden immer an euch denken und den Herrn preisen für euren Dienst, den ihr hier im Raum Stuttgart und Waiblingen tut. Besonders mir ist es eine Freude, heute mit euch Gottes Wort zu betrachten, und wer möchte, kann gerne aufschlagen zu Hebräer Kapitel 9. Hebräer Kapitel 9, Vers 27. Hier heißt es in Gottes heiligem Wort: Und ebenso, wie es den Menschen gesetzt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Amen.
Amen.
Wir leben in einer Zeit, in der unsere Terminkalender wahrscheinlich so voll sind wie noch nie. Unsere Kultur ist überladen und rastlos. Alles muss schnell gehen, am besten alles to go, weil man keine Zeit mehr hat. Von morgens bis abends ist alles voll mit anscheinend ach so wichtigen Terminen. Im Grunde ist der Terminkalender von manchen bereits voll, bevor sie überhaupt geboren worden sind. Der Platz für die Krippe ist gesichert. Dann kommt man in den Kindergarten. Dann geht es in die Schule, in den Hort, in den Verein, weil Papa und Mama so beschäftigt sind mit ihrer Karriere. Und weiter und weiter und weiter, bis diese Kinder groß geworden sind und selbst werden wie ihre Eltern. Und wenn da Zeit für einen selbst ist, dann ist das Me-Time. Sport, Wellness, Kino, Netflix, Urlaub, TikTok, Unterhaltung, Party, Chillen, konstante Bombardierung und so weiter. Und dann beginnt das Hamsterrad von vorne und man lebt von einem in den anderen Tag und man lässt das Leben gedankenlos an sich vorbeiziehen. Aber was sagt Gottes Wort dazu? Wie sieht dein und mein Kalender aus biblischer Perspektive aus? Ab dem Tag unserer Empfängnis hat Gott höchstpersönlich zwei wichtige und unausweichliche Termine in den Kalender von einem jeden Einzelnen gesetzt. Den Tag des Todes und den Tag des Gerichts. In absehbarer Zeit wird jeder in diesem Raum sterben und in dem Gericht des allmächtigen Gottes erscheinen. Hiervon kannst du mit aller Gewissheit ausgehen. Diese beiden Tage erwarten dich. Du musst sterben und danach das Gericht. Da das so wichtig ist, über diese beiden Geschehnisse gründlich nachzudenken und es sich zu Herzen zu nehmen, wollen wir diesen Text genauer betrachten. Aber ganz allgemein gesprochen gibt uns die Heilige Schrift an verschiedenen Stellen Beispiele, dass es gut ist, über seinen vergänglichen Zustand, seinen eigenen Tod und das eigene ewige Schicksal nachzudenken. Hört einmal, was Gott über das abgefallene Israel sagt. Wenn sie weise wären, so würden sie dies verstehen, ihr Ende, das heißt ihren Tod, bedenken. 5. Mose, Kapitel 32, Vers 29. Oder hört einmal, was es in Psalm 90 heißt. Ich zitiere nach Luthers Übersetzung. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Ja, ein ernsthaftes Nachdenken über den Tod mag in dir bewirken, was weder Freunde, Rat, Beispiel, Gebete und Tränen bis zum heutigen Tag für dich tun konnten. Und so frage ich dich, bedenkst du das? Bedenkst du dein Ende? Oder sind dein Kopf und dein Herz voll mit allen anderen Dingen, die verglichen hiermit keine Rolle spielen? Wenn du stirbst, wird es überhaupt keine Wichtigkeit mehr haben, wie weit du die Karriereleiter hochgestiegen bist, was die Menschen über dich dachten, wie viel Besitz du hattest, was für Pläne du geschmiedet hast und was auch immer dir so wichtig war. Verstehe das bitte. Hiervon hängt alles ab. Stirbst du als Christ oder als Gottloser? Wie wird Gott über dich richten? Zählt er dich zu seinen Schafen oder zu den Böcken? Wo wird deine unsterbliche Seele die Ewigkeit verbringen? Im Himmel oder im Feuer der Hölle? Und wenn du bereits ein Christ bist, wie verbringst du deine von Gott gegebene Zeit? Lebst du für den Herrn und sein Reich? Erkennst du, dass die Zeit da ist, aus dem Schlaf zu erwachen und für den Herrn zu leben? Aber mein Augenmerk richtet sich heute Abend nicht nur auf die Gläubigen. Ich spreche besonders einen jeden in unserer Mitte an, der heute noch nicht an Christus glaubt. Du bist damit gemeint, ungläubiger Besucher, ungläubiger Ehepartner, ungläubiges Familienmitglied und auch du, ungläubiges Kind. Gerade eure Seelen, liebe Kinder, sind so kostbar und auch betroffen von diesen beiden gewichtigen Realitäten. Denn ob du in Jesus oder außerhalb von ihm stirbst, entscheidet, ob du dich auf den Tod freuen kannst oder Angst und Schrecken davor haben solltest. Es bestimmt, ob der Tod dein Bote in die Herrlichkeit oder in die ewige Verdammnis ist. Ich werde heute Morgen kein Blatt vor den Mund nehmen. Mir ist es lieber, dass du dich an mir störst, als dass ich den schrecklichen Zustand, in dem du dich befindest, irgendwie relativiere. Als der Erweckungsprediger Jonathan Edwards die bekannte Predigt »Sünder in der Hand eines zornigen Gottes« hielt, gebrauchte der Herr diese Predigt auf mächtige Weise. Menschen, die einst nichts mit Christus zu tun haben wollten, fingen an zu zittern und laut zu weinen über ihren elenden Zustand im Lichte eines heiligen und gerechten Gottes. Und an demselben Tag fanden sie aber auch Rettung in dem Herrn Jesus Christus. Möge der Herr heute dasselbe in deinem Herzen bewirken. Und mögen wir, die wir bereits Christen sind, unserem Herrn hingegebener leben. Kommen wir nun zu dem Thema, der Tod und dann das Gericht. Wir wissen aus der Heiligen Schrift, dass der Tod nicht zu dem ursprünglichen Design von Gottes Schöpfung gehörte. Der Tod kam erst durch die Übertretung Adams in die Welt. Der Tod ist der Lohn der Sünde und seitdem hat er die gesamte Schöpfung befallen. Von allen Feinden, die Gott hat, wird der Tod der letzte Feind genannt. 1. Korinther, Kapitel 15, Vers 26. Der Tod ist sozusagen der Endgegner des Herrn. Von Männern Gottes aus früherer Zeit wurde der Tod der König des Terrors genannt. Und das zu Recht. Denn er hält alle Menschen unter seiner Macht und Furcht. Und das ist auch die erste Wahrheit, die ich uns vor Augen halten will. Der Tod ist mächtig. So heißt es auch in unserem Predigttext. Und ebenso, wie es den Menschen im Plural gesetzt ist, einmal zu sterben. Alle Menschen sind ausnahmslos von ihm befallen. Er ist bildlich gesprochen ein unbezwingbarer Riese, der alle Menschen mit seinen Todesketten gebunden hat. Ein brutales Monster, das alle in seinen Schlund reißt. Im Hohelied wird ein Vergleich gemacht, um die Macht der Liebe zu zeigen. Hör einmal, mit was die Liebe verglichen wird. Denn die Liebe ist gewaltsam wie der Tod, hart wie der Scheol ihr Eifer. Hohelied, Kapitel 8, Vers 6. Denk einmal an die ersten Menschen, an Adam, Seth, Jared, Enosh, Kenan, Methuselah und viele weitere. Sie alle wurden älter als 800 oder 900 Jahre und doch starben sie alle. Du kannst alt werden wie sie und trotzdem wirst du irgendwann sterben. Wissenschaftler können noch so viel herumexperimentieren, um den Tod hinauszuzögern oder den Menschen unsterblich zu machen und trotzdem wird jeder Mensch sterben. Rühmt sich jemand über die hohe Berufung, die er in der Welt hat, oder über den Status, den man genießt, dann denk an die größten und mächtigsten Könige und Tyrannen, die die Geschichte hervorgebracht hat. Denk an Caesar, Alexander der Große, Genghis Khan, Nebukadnezar, Napoleon, Hitler, Stalin und so weiter. Wo sind sie heute? Der Tod hat sie allesamt ausgelöscht. Vertraut jemand seinem Besitz und Reichtum? Dann denk an den reichen Kornbauern aus dem Gleichnis des Herrn Jesus. Konnte er durch seinen Besitz dem Tod ausweichen? Hört, was Gott zu diesem Mann sagt. Gott aber sprach zu ihm, du Tor, in dieser Nacht fordert man deine Seele von dir. Was du aber bereitet hast, für wen wird es sein? Lukas 12, Vers 20. Der Tod ist gewaltiger als alles, was wir gegen ihn aufbringen mögen. Der Puritaner William Dyer fasst es passend zusammen. Er sagte Folgendes. Der Tod ist stark. Er unterwirft alle Arten von Menschen, hohe und niedrige, reiche und arme, alte und junge, gute und schlechte. Die größten Monarchen, Könige und Kaiser sind vom Tod gestürzt worden. Wo hat jemals ein Mensch gewohnt, der zu stark war für den Tod? Wenn Stärke ihm hätte widerstehen können, dann wäre Simson nicht gestorben. Hätte Größe ihn übersehen können, so wäre Nebukadnezar ihm entgangen. Hätte die Schönheit ihn überwinden können, dann wäre Absalom ihm nie begegnet. Hätte Reichtum ihn zerbrechen können, dann hätte der reiche Mann ihn vermieden. Aber ach, keiner von ihnen war stark genug für den Tod. Zitat Ende. Die zweite Wahrheit. Der Tod ist plötzlich. Der Tod muss nicht warten, bis du alt geworden bist und auf deinem Sterbebett ruhevoll stirbst. Er muss sich nicht anmelden und um Erlaubnis bitten, ob du damit einverstanden bist, zu sterben. Deshalb, liebes Kind, dein junges Alter ist für den Tod kein Hindernis. Die Bibel berichtet uns von verschiedenen Kindern, die starben. Und erst vor kurzem haben wir in unserer eigenen Gemeinde in Frankfurt den Tod eines Kindes im Mutterleib erlebt. Unser Alter und unsere jetzige Gesundheit können den Tod nicht aufhalten. Es gibt unzählige Möglichkeiten zu sterben. Zufälle oder Unfälle, Krankheiten und Mord. In 1. Könige, Kapitel 22, lesen wir, wie der gottlose König Ahab starb. Dort heißt es, und ein Mann spannte den Bogen aufs Geratewohl und traf den König von Israel zwischen den Befestigungen und dem Panzer. Ein Mann, der seinen Pfeil irgendwo hinschießt, trifft Ahab genau an der verwundbaren Stelle. Ahab hätte wahrscheinlich mit allem gerechnet, aber nicht damit. Und vielleicht ist der Gedanke, von einem Pfeil durch Bord zu werden, in unserer Zeit fremd. Aber denk einmal darüber nach, wie viel in deinem Alltag passieren kann. Vor kurzem erst erzählte mir ein Bruder von einem Ehepaar mit 3 Kindern. Diese Familie fuhr eines Tages in ihrem Auto und plötzlich wurde sie von einem anderen Auto frontal getroffen. Und dabei verunglückte die ganze Familie außer einem Kind. Und wie viele Beispiele, liebe Geschwister, ähnlicher Natur, könnte ich uns noch nennen? Warum sollte uns selbst nicht etwas Ähnliches passieren? Kommen wir zu der dritten Wahrheit. Der Tod ist gesetzt. Auch wenn es unzählige Möglichkeiten und Umstände gibt, wie und wann man stirbt, so ist der Todestag von einem jeden Einzelnen von uns ganz genau bestimmt. Dein Tod und die Umstände, die dazu führen, sind nicht vom Schicksal bestimmt oder das natürliche Ergebnis von Mutter Natur. Nein, Gott ist es, der den Tag deines Todes und die Umstände, die dazu führen, festgelegt hat. Oder um es anders zu sagen, Gott höchstpersönlich ist es, der dich tötet, der deinem Leben ein Ende setzt. So heißt es auch in 1. Samuel Kapitel 2, Vers 6. Der Herr tötet und macht lebendig. Er führt in den Scheol hinab und führt herauf. Oder an anderer Stelle spricht David, in dein Buch waren sie alle eingeschrieben, die Tage, die entworfen wurden, als nicht einer von ihnen war. Psalm 139, Vers 16. Alle unsere Tage sind in Gottes Buch geschrieben, auch der Tag unseres Todes. Wir können ihm nicht entgehen. Mit jedem Tag, der vergeht, kommen wir unserem Tod näher. Die letzte Wahrheit über den Tod lautet: Der Tod ist einmalig und final. Nochmal unser Predigttext. Und ebenso, wie es den Menschen gesetzt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Der Atheist mag überzeugt sein, dass ihn nach seinem Tod nichts mehr erwartet und die Überreste seines Leibes zu Staub zerfallen. Der Buddhist meint nach seinem Tod wiedergeboren zu werden und irgendwann im Nirvana zu landen. Der Muslim hofft, dass sein willkürlicher Gott Allah ihn doch trotz dem Fakt, dass seine Sünden nicht gesühnt worden sind, ins Paradies lässt. Der Katholik erwartet nach seinem Tod das Fegefeuer, wo er für eine gewisse Zeit noch Sündenstrafen abbüßt, um dann in den Himmel zu kommen. Aber nichts davon wird eintreten. Jeder Mensch stirbt nur einmal und das einzige und letzte historische Ereignis, das ihn noch erwartet, ist das bereits entschiedene Gericht Gottes. Hört, was Hiob über die Finalität des Todes sagt. Denn die zählbaren Jahre gehen vorüber und ich werde einen Weg gehen, auf dem ich nicht wiederkehren werde. Hiob 16, Vers 22. Oder was passierte mit Lazarus und dem Reichen nach ihrem Tod? Es heißt in Lukas Kapitel 16, die Verse 22 bis 23. Es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln in den Schoß Abrahams getragen wurde. Es starb aber auch der Reiche und wurde begraben. Und in dem Hades, seine Augen aufschlagend, als er in Qualen war, sieht er Abraham von Weitem und Lazarus in seinem Schoß. Aber gibt es denn noch die Möglichkeit, aus dem Scheol in das Paradies zu kommen? Weiter in demselben Text heißt es: Und bei all diesem ist zwischen uns und euch eine große Kluft befestigt, damit die, die von hier zu euch hinübergehen wollen, nicht können und sie nicht von dort zu uns herüberkommen. Also, der Tod ist einmalig. Es gibt keine zweite Chance. Er befördert dich von dieser in die nächste Welt. Wenn du stirbst, wirst du entweder in Christi Schoß sitzen dürfen oder deine Augen aufschlagen in den Qualen des Feuers. Und bei der Wiederkunft des Herrn Jesus Christus, bei diesem großen letzten Gericht, wirst du aus den Toten auferstehen und Gott wird das finale Urteil über dich sprechen. Du wirst entweder die Worte hören: Kommt her, Gesegnete meines Vaters, erbt das Reich, das euch bereitet ist von Grundlegung der Welt an. Oder geht von mir, Verfluchte, in das ewige Feuer, das dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist. Matthäus 25, die Verse 33, 34 und 41. Dein Teil wird entweder sein in der ewigen Stadt Gottes oder in dem ewigen Feuersee. Und daran wird sich in alle Ewigkeit nichts mehr ändern. Gottes Gericht über dich ist dann für immer beschlossen und ausgeführt. Du wirst in alle Ewigkeit an einem dieser beiden Orte weiter existieren. Deine Herrlichkeit oder deine Verdammnis werden nie ein Ende haben. Du wirst entweder hell leuchten im neuen Himmel und der neuen Erde oder aber der Rauch deiner Qualen steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und nachdem wir nun den Tod und das Gericht, diese beiden gewichtigen Realitäten betrachtet haben, lasst mich uns einige praktische Anwendungen mitgeben. Ich beginne mit einer eher allgemeineren Anwendung und sie betrifft im Grunde jeden Menschen. Aber vor allem betrifft sie uns Christen. Lasst uns dem Herrn dankbar sein für all seine Gnade an Leib und Seele. Alles, was wir haben, ist ein unverdientes Geschenk, vor allem unser eigenes Leben und das Leben unserer Liebsten. Wie oft neigen wir dazu, alles für selbstverständlich zu nehmen und sind schnell darin, auf hohem Niveau zu klagen. Und oftmals stören wir uns an den Menschen, die uns doch sehr nahe stehen, sei es unser Ehepartner, unsere Kinder oder unsere Glaubensgeschwister. Wir vergeuden die Zeit, die wir mit ihnen haben, damit, dass wir uns an ihren Fehlern und Mängeln stören und miteinander zanken. Aber wie dumm und böse ist das doch. Aber hier hilft uns der Tod, denn das Nachsinnen über den Tod gibt uns einen Reality-Check. Der Tod bringt unsere scheinbaren Probleme in das rechte Verhältnis. Er erinnert uns, dass jeder Moment, den wir mit ihnen haben, unser letzter sein könnte. Wie unfassbar traurig wäre es, wenn der letzte Moment, den du auf Erden mit deiner Frau, deinem Mann, deinem Kind oder einem deiner Geschwister hattest, damit verbracht hast, mit ihnen zu streiten oder dich über sie zu beschweren. Halte dir vor Augen, dass der Herr diese Menschen dir gegeben hat und zu seiner Zeit auch wieder nehmen wird. Achtet ebenso als Gemeinde darauf, dass ihr nicht gegeneinander murrt, auch wenn es Themen gibt, die hier und da vielleicht zu Spannungen führen. Seid vielmehr dankbar füreinander und alles, was ihr habt. Du persönlich, danke dem Herrn für deinen Ehepartner, deine Kinder, deine Familie, deine Geschwister und vor allem auch für den Dienst deines Pastors. Sag es ihnen auch immer wieder persönlich. Und wenn es ungläubige Menschen sind, vergiss nicht, beständig ein Zeugnis zu sein und für sie zu beten. Die nächsten drei Anwendungen beziehen sich auf den Christen. Was sollte das ernsthafte Nachsinnen über den Tod und das Gericht in unserem Leben bewirken? Wie sollten wir als Christen im Lichte dieser beiden Termine leben? Geschwister, unser bevorstehender Tod und das kommende Gericht sollten uns zu einem heiligeren Leben bewegen. Verstehen wir, dass unsere Tage gezählt sind und es bald schon keine Möglichkeit mehr geben mag, dem Herrn hier auf Erden zu dienen? Womit verbringen wir unsere kurze Zeit? Sind es Banalitäten, Ablenkungen? Schlagen wir unsere Zeit mit nichtigen Dingen tot? Oder vielleicht noch schlimmer, lebst du in verborgenen und tolerierten Sünden? Duldest du Sünden wie Lieblosigkeit, Zorn, Streit, Neid, Unreinheit und was auch immer es bei dir sein mag? Lebst du wegen deiner Sünden bereits schon so wie ein kraftloser und bezwungener Ochse, der eigentlich nur darauf wartet, zur Schlachtbank geführt zu werden? Ist dein Glaube, deine Liebe, dein Eifer für den Herrn erkaltet? Freust du dich nicht mehr auf die Versammlungen und deine Geschwister? Bruder, Schwester, wenn es dir so geht, dann sei heute der Tag, wo du von all dem umkehrst. Du magst bald keine Möglichkeit mehr haben, dem Herrn zu dienen. Sei ehrlich, möchtest du ihm in diesem Zustand begegnen? Willst du die Talente, die er dir gegeben hat, vergraben und seinen Namen bis zu deinem Tod verunehren? Nein, kehre um von deinen Sünden. Diene dem Herrn mit Freude. Gebrauche deine Zeit, deine Kraft, deine Gaben für den Herrn, seine Gemeinde und sein Reich. Unser Heiland ist das alles wert, denn er ist es doch, der für uns die Sünde, den Satan und selbst den Tod bezwungen hat. Wegen ihm gehen wir nicht in alle Ewigkeit verloren, sondern haben das ewige Leben. Sollten wir nicht deshalb mit der Einstellung leben, dass der Herr zu jeder Zeit kommen könnte und uns danach sehnen, dass er den neuen Himmel und die neue Erde endgültig aufrichtet? Und das führt mich auch zur dritten Anwendung. Wir müssen keine Angst vor dem Tod haben. Ganz im Gegenteil. Wir dürfen uns auf ihn freuen. Auch wenn der Tod bis zum Ende ein Feind Gottes bleibt, er etwas ist, das immer Traurigkeit mit sich bringt und einen daran erinnert, dass diese Welt gefallen ist, so sind wir überzeugt, dass Christus über ihn gesiegt hat. Einst, ja, da waren wir unter seiner Knechtschaft und Furcht, aber der Herr hat ihm seine Kraft und seinen Stachel genommen. Wir wissen, dass mit dem Ende unseres Lebens hier auf Erden nicht alles vorbei ist. Noch brauchen wir keine Angst mehr zu haben, dass Gott uns nach unserem Tod in die Hölle verdammt. In Christus wird der Tod, dieser letzte Feind, zu einem Freund. Zum einen deshalb, weil der Tod das Ende all unserer Anfechtungen bedeutet. Durch die Wiedergeburt ist unser Geist, unser inwendiger Mensch, zwar bereits erneuert, aber wir sind noch immer an unseren gefallenen Körper gebunden, der alle Konsequenzen der Sünde mit sich trägt. Aber der Tod erlöst uns davon. Es wird dann keine Versuchung, keine Sünde, keine Kämpfe, keinen Streit, keine Verleumdung, keine Verfolgung, keine Krankheit, keine Traurigkeit und keine Tränen mehr geben. Wir werden endlich befreit sein von diesem Leib des Todes. Aber nicht nur das. Der Tod wird auch zum Boten, der uns in die ewige Glückseligkeit führt. Dann werden wir endlich bei unserem Heiland sein, nachdem wir uns jetzt so sehr sehnen. Wir dürfen in alle Ewigkeit bei dem Bräutigam unserer Seelen sein. Nimm dir das zu Herzen und denke darüber nach. Gerade wenn du jemand bist, der mit chronischer Krankheit oder mit dem Versagen unseres vergänglichen Körpers konfrontiert ist. Aber auch wenn du müde bist von Versuchungen, falschen Anklagen, Kämpfen und Sünden oder traurig bist über die Konsequenzen einer gefallenen Welt. Wisse, mit dem Tod ist all dieses Leid beendet und dann wirst du bei dem Herrn Jesus sein. Und das, liebe Geschwister, führt mich auch zur nächsten Anwendung. Wir sind überzeugt, dass Christus der einzige Weg in die ewige Glückseligkeit ist. Dann wissen wir, dass die Menschen, die nicht an Jesus glauben, auf dem Weg in den ewigen Untergang sind. Und nichts anderes als der Tod trennt sie von diesem Ort. Lasst uns das beständig vor Augen halten, wenn wir mit Ungläubigen zu tun haben. Es geht um ewige Seelen, die geradewegs auf den ewigen Abgrund der Hölle zusteuern. Jede Begegnung, jedes Gespräch, jeder kleine Austausch könnte der letzte sein, den wir mit ihnen haben. Dann gebrauche doch die Möglichkeiten, die du hast, um Zeugnis von dem Evangelium des Herrn zu geben. Sei es in deinem Familienkreis, in deiner Nachbarschaft, auf der Arbeit, beim Einkaufen oder wo auch immer der Herr dir offene Türen schenkt. Aber es geht nicht nur um das Evangelisieren im Alltag. Es ist auch deine Pflicht, hinauszugehen, um den Menschen das Evangelium zu verkünden. Gibst du Zeugnis, weil du erkannt hast, dass du es mit Menschen zu tun hast, die am Rande der Ewigkeit stehen? Oder lassen dich das Schicksal der Verlorenen, der Tod, das Gericht, Himmel und Hölle kalt? Christ, wenn das so bei dir ist, dann hast du in deinem Herzen ein Problem, das heute beseitigt werden sollte. Möge in uns allen der Geist von Charles Spurgeon vorzufinden sein, der einst Folgendes sagte: Wenn Sünder verdammt werden, sollen sie wenigstens über unsere Leichen in die Hölle springen. Und wenn sie untergehen wollen, dann sollen sie untergehen, während wir ihre Knie umklammern und sie anflehen zu bleiben. Wenn die Hölle gefüllt werden muss, dann lasst sie zumindest trotz unserer Anstrengungen gefüllt werden. Und niemand soll ungewarnt und ohne, dass wir für ihn gebetet haben, dorthin gehen. Zitat Ende. Und zum Schluss möchte ich meine Worte ganz persönlich an dich richten, der du heute noch nicht an den Herrn Jesus Christus glaubst. Lass mich zuallererst sagen, dass mein Herz aus großer Liebe zu dir zerbricht, wenn ich an deinen Zustand denke. Während der gesamten Predigtvorbereitung waren meine Gedanken bei dir. Und selbst wenn ich die Predigt zur Seite gelegt habe, musste ich an dich denken. Ich sage dir das, damit du weißt, wie sehr ich dich liebe und ich mir von Herzen wünsche, dass du nicht verloren gehst, sondern Rettung findest in dem Herrn Jesus. Und ich kann dir nicht mehr sagen als diese beiden Dinge. Verstehe, bitte verstehe, dass du dich in einem grauenhaften Zustand befindest und fliehe heute zu dem Herrn Jesus Christus. Vielleicht denkst du dir, warum ist denn meine Verfassung schlecht? Mir geht es gut, ich habe alles, was ich brauche, mein Leben passt, so wie es gerade ist. Wenn du so denkst, dann lass mich die Illusion, in der du lebst, zerschlagen. Hör einmal, was Jesus über dich sagt. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Johannes 3, Vers 36. Nimm einen Christen und beraube ihn seiner Kinder, seiner Arbeit, all seines Hab und Guts. Ja, gib ihm die tödlichste Krankheit. Möge er von Gott höchstpersönlich in Grund und Boden geschlagen werden. Weißt du was? Um diesen Christen steht es immer noch tausendmal besser als um dich. Denn auf dir bleibt der Zorn des allmächtigen Gottes. Weißt du, was das bedeutet? Der Zorn Gottes, der über die verdammten Seelen in der Hölle ausgeschüttet wird, liegt bereits auf dir. Das Einzige, was dich von ihnen unterscheidet, ist, dass Gott sich noch nicht entschieden hat, seinem Zorn gegenüber dir freien Lauf zu lassen. Auf dir lasten Massen, Berge, ja eine Ewigkeit der Vergeltung Gottes. Und mit jeder Sünde, die du begehst, mit jedem Zögern zu Gott umzukehren, machst du dein Gericht nur noch schlimmer. Jede deiner Sünden spannt den Zornbogen Gottes immer mehr. All deine Schuld schärft das rächende Schwert des Herrn, das bereits an dich gelegt ist. Und das Einzige, was dich davon trennt, in den ewigen Abgrund zu gehen, ist nur der Tod. Und ich hoffe, dass du heute Morgen verstanden hast, dass es nicht viel braucht, damit du stirbst. Der Tod ist mächtiger als alles, was du gegen ihn aufbringen kannst. Triff die besten Vorkehrungen und Pläne. Er wird plötzlich über dich kommen, als du es erwartest. Du kannst dem Tag deines Todes nicht ausweichen. Gott hat ihn in deinen Kalender mit seiner eigenen Hand eingetragen. Niemand als alleine Gott, der dein Leben und deinen Tod in der Hand hat, trennt dich von deinem ewigen Schicksal. Hör mal, was Jonathan Edwards, den ich eingangs genannt habe, über dich sagt. O Sünder, bedenke doch die schreckliche Gefahr, in der du schwebst. Gottes Hände halten dich immer noch über dem großen Feuerofen seines Zorns, über dem weiten und bodenlosen Schlund, der mit Feuer gefüllt ist. Sein Zorn, den du herausgefordert hast, ist gegen dich ebenso heftig entbrannt wie gegen die vielen Sünder, die schon in der Hölle sind. Du hängst an einem dünnen Faden, um den die Flammen des göttlichen Zornes züngeln, jeden Moment bereit, entzweit zu brennen. Dann hast du keinen Anspruch mehr auf einen Mittler. Du hast nichts mehr, woran du dich zu deiner Errettung halten könntest. Nichts kann dich von den Flammen des Zorns fernhalten. Nichts in dir selbst. Nichts von dem, was du getan hast oder tun kannst, wird Gott dazu bewegen, dich nur einen Augenblick zu verschonen. Zitat Ende. Der Tag wird kommen und mag schon bald da sein, an dem Gott deinem Leben ein Ende setzt und seinem Zorn über dich freien Lauf lässt. Eines Tages wird der Herr auch über dich folgende Worte sprechen. Darum, so spricht der Herr, siehe, ich werfe dich vom Erdboden weg. Dieses Jahr wirst du sterben. Jeremia 28, Vers 16. Und wenn das Jahr, ja der Tag deines Todes gekommen ist, dann ist dein Urteil final und für immer. Du wirst nie wieder die Möglichkeit haben, deine Wege zu überdenken, Buße zu tun und Vergebung zu finden in dem Herrn Jesus Christus. Es wird für immer und ewig aus sein mit dir. Alleine der Gedanke, alle Ewigkeit in der Gegenwart des allmächtigen und zornigen Gottes zu sein, ist der bloße Horror. Aber dieser Gedanke wird dann für dich die Realität sein. Du wirst von Ewigkeit zu Ewigkeit den vergeltenden Händen des Herrn ausgeliefert sein. Und nie wieder wirst du von dort wegkommen. Fällt es dir immer noch schwer, die Gewichtigkeit der Ewigkeit und den Terror der Hölle dir vorzustellen, dann hör einmal, wie der Puritaner Thomas Watson die Ewigkeit in der Hölle beschreibt. So ist es in der Hölle. Die Gottlosen wollen sterben, aber sie können nicht. Sie sterben immer, aber sie sind nie tot. Der Rauch des Ofens steigt für immer und ewig auf. Oh, wer kann es ertragen, ewig auf der Folterbank zu sein? Wenn die ganze Erde und das ganze Meer aus Sand bestünde und jedes tausendste Jahr ein kleiner Vogel käme und ein Korn von diesem Sand wegnehme, dann würde es lange dauern, bis dieser riesige Sandhaufen leer wäre. Doch wenn nach all dieser Zeit die Verdammten aus der Hölle kommen könnten, gäbe es eine gewisse Hoffnung. Aber dieses Wort für immer bricht das Herz. Erkennst du, lieber Zuhörer, dass du dich in der schlimmsten Lage befindest? Deshalb, ich flehe dich an, lass dich warnen. Du hast keine Garantie, dass Gott weiter durch verschiedene Mittel zu dir spricht. Heute könnte der letzte Tag des Herrn für dich sein. Die letzte Predigt, die du hörst, das letzte Gespräch, das du führst, das letzte Gebet, das man für dich spricht, die letzte Träne, die über deine verlorene Seele vergossen wird. Und vielleicht denkst du dir, warum redet er solche harten und lieblosen Worte? Dann sag mir bitte, wie soll ich zu dir reden? Soll ich so predigen, dass du dich wohlfühlst oder einschläfst, während ich versuche, dich aus dem ewigen Abgrund zu reißen? Ich predige als sterbender Mann zu sterbenden Menschen. Es geht um Himmel und Hölle, Rettung und Verdammnis, Christi Gnade oder sein Zorn. Es geht um Gottes Erde und deine ewige Seele. Das steht auf dem Spiel. Deshalb rede ich so. Und wenn du all diese eindringlichen Warnungen gehört hast, kehre heute doch endlich um von deinen gottlosen Wegen und glaube an den Herrn Jesus Christus. In seinem Namen gibt es Vergebung für die größten Sünder. Und sag nicht, dass es zu spät sei, um Buße zu tun und an den Namen des Herrn Jesus zu glauben. Solange du noch lebst und Gott zu dir spricht, ist es nicht zu spät. Heute, wenn du Gottes Stimme hörst, verhärte dein Herz nicht, sondern komm durch Christi Blut und Gerechtigkeit zu Gott und finde Gnade, Vergebung, Frieden, Rettung und ewiges Leben. Du glaubst mir nicht, dass es noch Raum zur Gnade für dich gibt? Dann hör nochmal auf den Predigttext und den Vers danach. Höre, was Gott zu dir spricht. Und ebenso, wie es den Menschen gesetzt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, so wird auch der Christus, nachdem er einmal geopfert worden ist, um vieler Sünden zu tragen, zum zweiten Mal denen, die ihn erwarten, ohne Sünde erscheinen zur Errettung. Hast du das gehört? So gewiss, wie der Tag des Todes und der Tag des Gerichts dich erwarten, genauso gewiss wird Christus dich erlösen, wenn du seinem Namen vertraust und ihn als deinen Retter erwartest. So lass heute den Tag deines Heils sein, der Tag, an dem du endlich Frieden schließt mit Gott durch den Herrn Jesus Christus. Und mögen wir alle unseren eigenen Tod und das kommende Gericht ernsthafter bedenken und mehr für unseren Herrn und Heiland leben. Denn er ist es wert. Ich schließe mit einem Zitat von dem Prediger John Preston. Jede Predigt, die ein Prediger hält, führt jeden einzelnen Zuhörer näher an den Himmel oder näher an die Hölle. Du kannst den Gottesdienst nie so verlassen, wie du gekommen bist. Dein Herz wird entweder weiter verhärtet oder erweicht werden. Amen.
Amen.